Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Heute mit einer neuen Folge und heute haben wir was ganz Besonderes uns wieder ausgedacht, nämlich die nächste Folge unseres Roadbike-Quizzes. Nach dem großen Erfolg vom letzten Mal geht es diesmal mit einer anderen Besetzung. Diesmal bin ich der Moderator und diesmal meine Kandidaten sind
Der Moritz, hallo zusammen.
Und der
Erik.
Genau, weil ich erwähne es nur ungern, beim letzten Mal habe ich ja gewonnen, deswegen bin ich diesmal in der Moderationsrolle und jetzt darf Moritz seine Scharte vom letzten Mal gegen unser wandelndes Radsport-Lexikon Erik wettmachen.
Ich kann es probieren.
Jetzt baut der Moderator schon Druck dem Kandidaten gegenüber auf.
Natürlich. Ja, ich meine, du hast einen Ruf zu verteidigen. Moritz' Ruf ist ruiniert.
Das ist ungeniert. Wie ist das Format heute? Klär uns auf, uns sowohl die Zuhörerinnen und Zuhörer als auch hier uns Kandidaten.
Genau, also wir haben einen relativ stringenten Aufbau. Wir fangen mit einer Schnellradrunde zum Beginn an, um ein bisschen warm zu werden. Da sind die Pillepalle-Fragen.
Da sind dann die Buzzer gefragt.
Genau, dann gibt es ein paar Fragen zum Radsport, zur Technik, ein bisschen was zum Schätzen.
Genau.
Schätzfragen. Okay. Genau. Also, ich will nicht zu viel verraten.
Ähnlich wie beim letzten Mal.
Und genau.
Ich hoffe nur, dass es nicht wie beim letzten Mal nach 6 Fragen immer noch 0-0 steht.
Nee. Also dafür habe ich dann die. Also, wenn es 0-0 steht nach 6 Fragen und ihr von den Schnellfragen nichts gewusst habt, dann.
Schneiden wir das raus.
Dann schneiden wir das raus. Dann machen wir es neu. Dann. Genau. Ja, wollte ich sagen, seid ihr ready? Hände feucht.
Also mein Ruhepuls steigt gerade ein bisschen. Ich habe keinen Pulscode aber ich würde mal sagen, der ist schon dreistellig.
Ja, dann, ja.
Also würde ich sagen, ich lege mit den Fragen los. Wer die Antwort weiß,
genau,
buzzert und dann,
genau. Genau, und also, die Zuhörerinnen und Zuhörer können wieder fleißig mitraten und Strichliste führen, wie viel sie richtig haben oder falsch.
Moritz, komm einmal abklopfen, gutes Quiz dir.
Ja, genau, auf einen fairen
Spiel. Ich fahr mal deinen Regler runter, dass man deine Antwort nicht hört.
Genau. Also, es geht los mit dem Roadbike-Quiz. Genau, also Schnellfragerunde. Wie hieß der Campagnolo-Gründer mit Vornamen?
Tullio.
Richtig.
Okay, also ich will ja nicht.
Schon mal einen Punkt haben wir schon mal. In welcher Stadt hat der Radhersteller Canyon seinen Hauptsitz? Das war Erik.
Koblenz.
Richtig. Wie lautet der Spitzname von Ex-Radprofi André Greipel?
Gorilla.
Richtig. Wie viele Kehren hat das Stifter Joch von Prat?
48.
Richtig.
Oh, das ist ja unfassbar. Also ich habe jetzt gerade noch so im Hinterkopf, wie das beim ersten Mal war, wo wir ja teilweise rumgerätselt haben und dann irgendwie für die ersten 5 Fragen schon gefühlt die erste halbe Stunde gebraucht haben. Und ich hoffe, wenn das so weitergeht, hoffe ich, du hast genug Fragen dabei.
Ja. Das ist ja jetzt, wie gesagt, das ist die Schnellfragerunde.
Ja, stimmt.
Das ist zum Aufwärmen, zum bisschen warm werden, ein bisschen Selbstbewusstsein
tanken. Sich
gut
fühlen.
Genau, und das ist wie das erste Intervall, das fällt mal gut und dann denkt man, okay, raus die Wände.
Dann geht's bergab.
Genau, nächste Frage. Wie heißt die bei Rennradlern berühmte Nordspitze Mallorcas?
Oh, das war unentschieden.
Ja, glaube ich auch. 3-2-1, Cup Formentor.
Punkt für beide.
Ja.
Das war wirklich gleich.
Ja, sehr fair, ich habe es jetzt nicht gesagt. Aber
hättest du auch gewusst?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Welche Übersetzung bietet eine Semikompaktkurbel? Das war Moritz.
52-36.
Richtig. Wer hätte den Streckenrekord für Alpe d'Huez? Erik?
Marco Pantani.
Richtig.
37 Minuten, 35 Sekunden.
Hast du vorher geübt? Oder weißt du es sowieso im Schlaf?
Ich war mal, glaube ich, eine Sekunde langsamer oder
so.
Das war ganz klar.
Mit dem E-Bike, ne?
Mindestens.
Ja, Moment, also stimmt denn diese 37, 35? Weil nicht, dass er hier, das gäbe dir natürlich einen nachträglichen
Strafpunkt.
Strafpunkt für klug geschissen und dabei versaut.
Genau.
Das kann ich.
Genau. Wie heißt der amtierende Straßenweltmeister? Moritz?
Mathieu van der Poel.
Richtig. Wer erfand die Tour de France?
Henri Desgranges.
Richtig. Jetzt kommt die schwierigste. Wie oft startete Jens Vogt bei der Tour de France? Das war Moritz.
14 Mal.
17 Mal.
Oder 17 Mal ist richtig.
Jetzt hast du beide erwischt und man, aber es ist natürlich, meins war falsch und deins war richtig, deswegen waren
genau,
beide.
Genau, also kriege ich den Punkt?
Du kriegst den Punkt, richtig.
Okay, sehr gut.
So, dann steht's nach der ersten Runde 6-5 für Moritz. Also nach 10 Fragen, wie sagt ihr
Einnahmen?
So, jetzt wird's mal ein bisschen.
Nach 10 Fragen steht es 6-5, ja.
Kommt die nächste Runde, jetzt wird's mal ein bisschen spannender hier. Mhm. Das war jetzt alles relativ einfach. Also, kommen wir zu den Radsportfragen. Ich habe ein bisschen...
Also, wie unterscheiden Sie? Weil die ersten waren ja jetzt...
Das war so ein bisschen bunte Mischung. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, glaube ich.
Okay. Also Profisport, oder?
Genau. Mhm. Profisport, alles was so drumherum. Ich hoffe, dass ihr...
Auch wieder schnell im Sinne von buzzern, wer als Erster drückt, beantwortet.
Genau. Okay. Also, dann würde ich mal sagen, legen wir los mit Radsport. Marcel Kittel ist aktuell der letzte Träger des gelben Trikots, wenn ich richtig informiert bin. Aber wer war der Erste?
Der erste
Träger des gelben Trikots.
Der erste deutsche Träger eines gelben Trikots.
Genau.
Kurt Stöpel.
Ja, yep. Richtig.
Ich möchte aber die Frage des Moderators richtig stellen. Der letzte Deutsche war Toni Martin, der das gelbe Trikot hatte, 2015.
Das hattest du.
Das war nämlich die Frage in der letzten Folge.
Das hattest
Folge.
Du in der letzten gesagt.
Und man ist immer so beim Marcel Kittel, aber der hatte es 2013 und 2014 jeweils einen Tag.
Willst du jetzt behaupten, dass dich die falsch gestellte Frage so aus dem Konzept gebracht hat,
dass ich wollte es nicht behaupten, aber danke, dass du sagst.
Nicht bewusst. Ja, also ich würde sagen, ich sage das jetzt natürlich rein werteneutral, nicht weil ich die Frage richtig beantwortet hätte. Ich würde sagen, dieser Einspruch wird abgelehnt und ich bekomme den
Ich bekomme einen Strafpunkt. Ich nehme den auf mich.
7-5, oder? Wenn ich jetzt richtig...
Es steht 7-5, genau.
Eieiei.
Zweite Frage. Es gibt 5 Monumente des Radsports. Wie heißen sie? Moritz.
Mailand Sanremo. Die Flandern-Rundfahrt. Paris-Roubaix. Ja. Lüttich-Bastogne-Lüttich und die Lombardei-Rundfahrt.
Richtig. So,
nächste. Kann ich bestätigen.
Hätte ich auch gewusst. So, wie
ich glaube, wir hatten es nämlich mal, so viel Selbstkritik muss sein, in einem anderen Podcast, also da haben wir mal die krude These aufgestellt, dass das Amstel Gold Race, also das ist ja dieser Denkfehler, den man machen kann, dass die Monumente alle im Frühling sind. Und dass das Amstel Gold Race dazu zählt. Das hatten wir, glaube ich, mal falsch in einem Podcast behauptet. Entweder warst du dann als selbstkorrektiv, Erik, hast das gerade gerückt oder eine Leserzuschrift. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber deswegen weiß ich es auch nur, weil man die Lombardei-Rundfahrt ganz gerne, weil sie dann eben das Rennen der fallenden Blätter am Ende der Saison, das vergisst man dann manchmal. Mhm. Weil in diese Falle sind wir mal getappt und deswegen wusste ich das jetzt.
Genau. Wie heißt der letzte Deutsche, der ein Monument gewinnen konnte? Das war Erik.
John Degenkolb.
Ja, yep, richtig. Und jetzt, und kannst du noch sagen, welches?
Paris-Roubaix 2015.
Ja. Yep. Ja, ich musste kurz überlegen. Nee, und war, wer war der letzte vor ihm?
Der Paris-Roubaix gewonnen hat?
Nee, der letzte
oder
Deutsche
der letzte
vor John Degenkolb.
Monumentsieger?
Der ein Monument gewonnen hat.
John Degenkolb, der Mailand Sanremo gewonnen hat im selben Jahr.
Ganz genau.
Ah, okay, das hätte ich jetzt auch gewusst, aber ich dachte, dass die Frage wirklich auf die Person, auf eine andere Person vor ihm.
Ja,
da hätte ich gesagt, Erik Zabel, Mailand Sanremo, wahrscheinlich.
Nee, weil ich war nämlich ganz erstaunt,
Der hat 2 Monumente. Ja, ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Aber stimmt, deine Wahrnehmung jetzt der Frage hätte auch richtig sein können. Also welche andere Person hat vor John Degenkolb gewonnen?
Ja. Ich meine, wir sind jetzt im Frühjahr, deswegen hast du noch Chancen, das wettzumachen. Also das war jetzt ein Punkt für Moritz.
Mhm. Und genau. Damit 8-5, oder? Schon?
Damit steht es
8-6, oder?
8-6, genau.
Ah, verdammt.
So. Weil die Monumente, finde ich jetzt so, ist ja gerade Monumentzeit. Mhm. Welches ist das einzige Monument, das noch kein Deutscher gewinnen konnte? Erik?
Die Lombardei-Rundfahrt.
Yep, richtig. Kriegen wir zusammen, wer die anderen schon gewonnen hat?
Also Steffen Wesemann hat auf jeden Fall die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Mhm. Die allererste Austragung von Paris-Roubaix ging an einen Deutschen mit
Josef
Nachnamen
Fischer.
Genau. Fischer, aber den Vornamen hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
Ach, Punkt für mich.
Dann ja, Zabel und Degenkolb, Mailand-Sanremo.
Aber wer hat Lüttich das?
Giulek, Mailand-Sanremo. Das wäre tatsächlich der letzte Fortschritt von Degenkolb gewesen. Fällt mir gerade ein.
Das stimmt.
Ja.
Stimmt.
Den vergisst man irgendwie.
Vergisst man. Das stimmt.
Aber Lüttich, Bastoni, Lüttich.
Die Tura, hat der mal Lüttich, Bastoni gewonnen?
Ja. Yep.
Respekt.
An meinem Geburtsjahr 1979. Tatsächlich.
Ja, ja.
Also, Respekt.
Aber so. Da gibt es leider keinen extra Punkt für.
Nee. Aber das ist, wenn es nach am Ende Gleichstand steht, dann.
Dann hole ich den Didi wieder raus.
Genau. Ja. So, nächste Frage, ist schon die sechste Frage in dieser Kategorie. Bei der Tour de France starten aktuell wieder Profiteams. Früher gingen auch Nationalmannschaften an den Start. Wann war das zum letzten Mal der Fall?
Das ist ja fast schon eine Schätzfrage.
1967.
Ich sage jetzt 1966, aber ich sage beide Antworten falsch.
1969, ja, schon gut.
Nicht schlecht.
Ich wusste, dass das Jahr, wo Tom Simpson am Mont Ventoux den Tod gefunden hat, dass da er für die britische Nationalmannschaft gefahren ist. Und das war 1967. Ah. Ich wusste aber auch, dass Eddie Merckx, als er die Tour de France gewonnen hat, da hatte er immer dieses
Molteni-Trikot.
Ich weiß nicht, ob die erste Tour de France halt, aber dann müsste er ja, weil 69 war doch Eddie Merckx,
genau.
Müsste er ja für die belgische Nationalmannschaft seine erste Tour de France gewonnen haben. Und ich dachte, dass er immer nur in Anführungszeichen für Werks oder für Sponsorenteams gewonnen hat. Deswegen habe ich jetzt 67 gesagt, aber
tja. Aber das gibt jetzt für keinen Punkt, oder?
Nein,
oder,
das,
ja, ich sagen.
Es war ja nah dran.
Es war keine Schätzfrage, es war.
Ich muss ja mal Fragen stellen, die keiner weiß, sonst komme ich hier auch irgendwie blöd vor.
Also,
Das war schon eine gute.
Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Was war die beste Platzierung eines Deutschen beim Giro d'Italia im Gesamtklassement? Man gewonnen hat es noch niemand. Aber
ich bin es ja auch noch nicht gefahren.
Ja, eben. Ja. Ich auch noch nicht.
Boah. Ich habe so eine ganz starke Tendenz, aber das ist mehr geraten
als gewusst. Ich habe auch eine Tendenz. Wäre jetzt interessant, ob es die gleiche ist. Können wir ja gleich mal. Aber.
Mhm.
Das ist das Zeichen für, jetzt ist gleich die Zeit abgelaufen.
Mhm.
Ja, nee. Also meine Tendenz wäre zu sagen, viel zu Udo Bölz in den 90er Jahren mal, weil der ja auch bei der Tour de France teilweise wirklich in die Top 10 reingefahren ist, dann ist er vielleicht auch mal den Giro gefahren. Aber
nee.
Jens Heppner hatte 2002 ewig lang das rosa Trikot.
10 Tage, ja.
Aber ist dann, glaube ich, auch in den Dolomiten ganz zurückgefallen. Das heißt, also dann auch nicht mehr vorne.
So in den Top 10 zuletzt Herr Kemner, aber davor war auch eine ganze Weile deutsche Flaute.
Also ich kann so viel helfen. Die Namen sind schon gefallen.
Ja, dann vielleicht tatsächlich.
Wölz? Wahrscheinlich.
Ich löse es mal auf. Also
ja, löse mal auf.
Der letzte war Didi Thurau, der Fünfter geworden ist 1983.
Hm.
Und vor ihm Kurt Stölpel, auch Fünfter 1932. Also den hat man gar nicht so auf dem Schirm.
War noch nie ein Deutscher auf dem Podium. Ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, so auch so Klaus-Peter Thaler, Rudi Altig, irgendwie, dass die mal Zweiter, Dritter geworden sind, weit vor meiner Zeit.
Nein.
Na gut, dass ich nichts gesagt habe.
So. Ja, aber dann waren unsere, wo wir jetzt rumgefischt haben, waren dann ja weit weg.
Waren einfach reines Unwissen.
Na gut.
Genau, aber dann bleiben wir ein bisschen beim Giro. Ich meine, das ist jetzt dann auch die nächste große Landesrundfahrt.
Meine Lieblingslandesrundfahrt sogar, möchte ich an der Stelle sagen.
Es gab ja, wie gesagt, keinen deutschen Giro-Sieger. Das rosa Trikot wurde sehr wohl schon mal von Deutschen getragen. Wer trug es zuletzt? Erik?
Marcel Kittel.
Moment. Korrigiere mich, aber es war André Greipel 2017, der es für einen Tag trug.
Ja, stimmt. Scheiße. Ja, ja.
Ich wollte es gerade sagen.
Kittel war 2016.
Siehst du mal, hätte ich jetzt nicht gewusst. Steht nicht auf meiner Karte drauf, aber
Oh ja, also das mit dem das Selbstbewusstsein wieder frisieren, ja, nach genau, dem Schnell, das funktioniert jetzt.
Gut auf den Boden zurückgeholt. Gab es jetzt einen Minuspunkt für mich oder einen Punkt für Moritz?
Nee, einfach keinen Punkt. Also okay. Minuspunkte finde ich doof.
Kannst du mich nochmal kurz mit dem Zwischenstand abholen? Ich habe den...
Wir sind ja bei
8-7 oder so.
8-7.
Zu 7,
ja. Okay. Genau.
Also alles noch offen.
Mhm. Genau. Kleine Radsportnation, mein kleines Steckenpferd. Wie viele Luxemburger stehen aktuell in den Siegerlisten der Tour de France?
Also Anzahl der Siege also oder Personen?
Wie viele Personen, also wie viele Sieger gibt es? Also wie viele luxemburgische Radfahrer haben schon mal die Tour de France gewonnen?
Ich sage 2.
Es trifft sich jetzt gut, dass du eine Sekunde vorher oder eine halbe Sekunde vorher gedrückt hast, weil ich wollte auch 2 sagen.
Okay, ja, keine besseren Antworten. Dann fange ich mal mit den Namen an. Andy Schleck.
Ja, klar.
Ja.
Charlie Gaul.
Ja, ja, das waren die beiden.
Den hatte ich auch.
Das waren genau, die beiden. Genau, aber es gab ja schon früher, ich meine, François Faber.
Ach so, ja.
War der
ja,
erste ja, Nicht-Franzose, der ja, die Tour de France gewinnen konnte, anno 1910.
Ja.
Und ein gewisser Nicolas Franz, der auch in den 20ern aktiv war.
Hm. 4 luxemburgische
Tour de France-Sieger. Ich meine, Andy Schleck hat ja leider Gottes die Nummer am grünen Tisch gewonnen, aber ich meine, er steht in den Siegerlisten offiziell. Mhm.
Ich war nämlich so, okay, Andy Schleck, klar. Und dann dachte ich so, Charlie Gaul, hat er die gewonnen? Hat er sie nicht gewonnen? Ah, komm, der hat sie gewonnen. Sage ich 2.
Ja, 1959, wenn mich nicht alles täuscht. Sie gewonnen.
Ja.
So, jetzt aber nochmal was, jetzt, wo ich ganz stark auf dich zähle, Erik.
Oh Gott, dieser Druck.
Genau. Aktuell wird ja darüber diskutiert, dass das Team Jumbo, oder wie heißt es jetzt, Wismar Lise Bike, auf jeden Fall, alle 3 Grand Tours in einem Jahr gewonnen hat. Aber sowas Ähnliches gab es ja schon mal. In welchem Jahr gewannen Fahrer aus einem Land alle 3 Grand Tours? Und wann war das? Erik?
2018.
Yep.
Giro d'Italia, Chris Froome, Tour de France, Geraint Thomas und Vuelta, Simon Yates.
Richtig.
Boah.
Respekt.
In your Ausgleich. Face, würde ich sagen.
Ausgleich, Ausgleich.
Genau. So, dann.
Und ganz wichtig, den Brunki nicht enttäuscht.
Ja, eben. Also das ist ja das Wichtigste. Mich enttäuschen hier. Bloß nicht. Genau. Nächste Frage. Aktuell dominieren ja vor allem Mathieu van der Poel, Tom Pidcock und Wout van Aert die Cross-Szene nach Belieben. Aber wie heißt der letzte Cross-Weltmeister vor dem Trio? Erik?
Der nächste Stieber.
Richtig. Ja. Und jetzt noch die letzte Frage aus dem Bereich Radsport, die Frage Nummer 12. Wie heißt der letzte deutsche Straßenweltmeister? Erik?
Rudi Altig.
Richtig.
1966 auf der Nordschleife.
Genau, auf dem Nürburgring.
Nürburgring, ja.
So.
Ah, es geht bergab.
Es geht bergab. Was steht jetzt? 10 zu?
10 zu 8, oder?
10 zu 9, glaube ich. 10
zu 9 sogar.
10 zu 9 habe ich noch oben einen Strich. Also es ist 10 zu 9.
Ah, das ist, glaube ich, noch ein Strich.
Da wird sich doch noch einer finden.
Ja, ich... Stop the count. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie in unserem Quiz. Und zwar zum Bereich Technik.
Aber ja.
Genau, jetzt wieder die klassische Frage zum Aufwärmen. Wofür steht eigentlich STI?
Shimano Total Integration.
Yes!
Oh!
Nicht schlecht.
Zählt das auch, wenn ich nicht gedrückt habe, weil das einfach mal
ja,
so...
Ja, komm, so, ja, komm, wollen ja nicht so sein. Dafür...
Ach, die ging in die Wertung jetzt, die Frage. Das war, weil du sagtest, zum Aufwärmen. Okay,
ja, aber... Nee, aber für, ja, hallo?
Ach so. Sonst hättest du natürlich jetzt, geantwortet.
Jetzt
mit ja, ähnlicher...
Wollte nur gucken, ob
mit
weiß,
ähnlichem Selbstbewusstsein und wie ich jetzt...
Genau, nächste Frage. Wie heißt der Gründer von Specialized?
Wenn der Name gleich genannt wird, werden wahrscheinlich alle sagen, ah ja, klar, aber das sind so 2 ganz kurze Namen. Kurzer Vorname, kurzer Nachname, glaube ich, oder? Ich bin mir... Ja.
Nee. Ich bin raus.
Mike Vinyard.
Ja, schon mal gehört, okay, auf jeden Fall. Aber hätte ich jetzt nicht Specialized zugeordnet. Hm. Muss ich gestehen.
Dann bleibt es beim 10 zu 10. Spannend. Wer war der erste Radprofi, der eine Tour de France-Etappe auf einem Diskrenner gewinnen konnte? Erik?
Marcel Kittel 2017 von Düsseldorf nach Lüttich, die zweite Etappe.
Richtig.
Hat er bei uns selbst im Gespräch, im Podcast.
Kam ich drauf.
Hast alle Podcast-Folgen mal durchgehört?
Marcel Kittel, das war einer unserer, also ein Podcast, an den ich mir sehr gerne zurückerinnere, weil das einfach ein lustiger Podcast war damals, Radsport als Beruf.
Ja.
So. Aber Disc ist ein gutes Thema. Welches Team vollzog als letztes den Wechsel auf Discrenner?
Ineos.
Yep. Richtig. Und wer war der letzte Fahrer, der eine Tour de France auf einem Alurenner gewinnen konnte? Moritz?
Jan Ulrich. Dann Marco Pantani.
Verdammt.
Genau der andere. Pantani war es, okay.
Genau, 1998 auf einem Bianchi. Weil mit Lance Armstrong.
Mit Lance Armstrong kam das Carbon-Zeitalter.
Stimmt.
So, dann, das geht jetzt schon eher in Richtung schon fast wieder Schätzfrage. Es ist keine Schätzfrage. Wie schwer war der leichteste Diskrenner, den wir bisher im Test hatten? Erik?
6,0 Kilogramm Specialized Ethos.
Das lasse ich gelten, waren 6,1 Kilogramm. Boah. Aber das ist schon...
Lässt du gelten?
Das lasse ich gelten. Okay. So genau sind unsere Wagen nicht.
Natürlich eine gemeine Frage vom Testredakteur der Räder an die
Redakteure. Du kannst dann Laufräder fragen.
Ich mache dann die Laufradfragen oder die Reifenfragen. Ja. Oder.
So.
Ja, Laufrad wäre eine gute. Da sind Bogen gehen ich wahrscheinlich.
Da bin ich komplett raus.
Ähnlich schlecht bewandert.
So, aber jetzt noch die nächste Frage. In welchem Jahr kam die erste Shimano Di2 auf den Markt?
Moritz? 2009.
Yes! Was? Richtig! Stark, finde ich. Das hätte ich so auch vorher nicht gewusst.
Ist dann das Team Gerolsteiner damals Campagnolo gefahren? Weil ich meine, dass Fabian Wegmann bei der Tour 2008, dass da irgendwie mal hieß, dass der Umwerfer bei einer Etappe nicht mehr funktionierte. Aber es kann sein, dass das dann Camper war. Weiß ich tatsächlich gerade nicht.
Sind die jemals Camper gefahren?
Gerolsteiner. Hätte ich jetzt so.
Das wäre mir neu.
Aber ich kann mich auch mit der Jahreszahl vertun.
Ah, okay.
Oder mit Campagnolo.
Ja, mittlerweile fährt es einfach keiner mehr, ganz einfach.
Traurig genug.
Mhm. Richtig. So, aber über Campagnolo kommen wir zur letzten Technikfrage. Stichwort Innenlager. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem BSA-Lager und einem italienischen ITA-Lager?
Oh, das Fiese ist, jedes Mal, wenn ich irgendwie mich mit Innenlagern beschäftige, muss ich es googeln, weil man sich das einfach nicht merken kann, finde ich. Also ich kann es mir zumindest nicht merken.
Also wenn du jetzt gesagt hättest, was ist der Unterschied zwischen BSA und Press, dann...
Ja gut, das hat auch schon den Finger im Abzug.
Dann hätte ich es auch gewagt zu... Aber mir sind tatsächlich, muss ich sagen, und ich bin auch in meiner Rennradkarriere auch schon einige Italiener gefahren, aber die hatten tatsächlich dann alle BSA oder Pressfit. Also mir ist dieses italienische System das ist auch tatsächlich noch nie untergekommen.
Das ist, glaube ich, auch extrem selten, aber es wird immer noch aufgeführt.
Mhm.
Es gibt auch keinen Punktabzug für eine falsche Antwort, oder?
Ja,
gut, dann sage ich, BSA ist 24 mm Innendurchmesser und italienisch ist 30 mm Innendurchmesser.
Ja, kann schon sein, aber das Haupt... da bin ich jetzt überfragt, aber der Hauptunterschied ist einfach, dass beim italienischen Lager beide Seiten Rechtsgewinde haben und das BSA-Lager hat die eine Seite Linksgewinde. Also sprich, die kannst du beide... Also beim einen drehst du mit dem Uhrzeigersinn, auf dem anderen gegen Uhrzeigersinn drehst du es raus. Mhm. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb du italienische Lager fast nicht mehr verbaust. Außerdem ist das italienische 70 mm breit und das BSA in der Regel 68.
Stimmt.
So.
Kann ich bestätigen.
Genau, jetzt kommen wir zur nächsten.
Wie ist denn der Zwischenstand, nachdem jetzt ist gerade ein bisschen unübersichtlich geworden?
Ja, das waren jetzt wieder beide keine Punkte. Jetzt nach meiner Zählung steht es 13-11 für Erik. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht richtig gezählt, aber ich denke schon. Genau.
Wo ist der Notar, wenn man ihn braucht?
Moment, ich rufe ihn gleich mal an. So, jetzt kommen wir zu unserer beliebten Kategorie. Die machen wir meistens bildlich. Ich übersetze es einfach mal in ein podcast-taugliches Format. Und zwar nennen wir es Guess the Climb.
Guess the Climb, oh ja.
Ah, ja. Mhm. Genau.
Das muss man vielleicht noch erklären. Den Zuhörerinnen und Zuhörern, wir haben als Redakteure und Roadbike and Friends, kann man sagen, so eine kleine Chatgruppe bei Signal und da postet...
Die heißt nicht Antizian Uttebrooks-Gruppe.
Und er ist trotzdem nicht mit drin.
Und da posten wir in unregelmäßigen Abständen, postet einer dann irgendwie ein Foto von einem Anstieg von Kurven, von kurvenreicher Straße oder irgendwie sowas und schreibt dann dazu Guess the Climb und einer und dann sind alle aufgefordert, eben den Namen des abgebildeten Anstiegs zu erraten.
Wobei man muss dazu
sagen, jetzt bin ich gespannt, wie du dieses Format
Podcast
übertragen willst.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Witz ist eigentlich immer, dass Moritz oder ich den Anstieg posten und der jeweils andere dann die Antwort weiß und die anderen immer eher so, keine Ahnung, Stelvio vielleicht.
Ich sag mal Stelvio, lasst uns doch in Ruhe, ihr Klugscheißer. Ja, okay, bin gespannt.
Genau, also meine Idee war, ich mache es im Wechsel. Entweder ich sage die Höhe und ihr sagt den Pass oder ich sage den Pass und ihr sagt die Höhe. Und um es ein bisschen einfacher zu machen, würde ich sagen.
Das ist ja okay.
Schön. Schöne Rubrik.
Wir gucken mal, wie groß die Fehlertoleranz ist, also auf den Meter, weil man guckt sich ja an und irgendwie gefühlt, genau, ihr buzzert einfach.
Und wir buzzern auch wieder.
Also wieder Schnelligkeit.
Genau.
Vor Sicherheit.
Okay. Wie gesagt, weil die Höhenangaben sind ja manchmal etwas unterschiedlich. Aber ich fange mal mit dem ersten an, wo ich glaube, dass man das wissen könnte. Mhm. Und zwar 1909 Meter.
Oh.
Erik?
Mont Ventoux.
Richtig. Ja. So. Dann jetzt beim Wechsel. Wie hoch ist das Timmelsjoch?
2509, aber es wird jetzt immer als 2474 geführt.
Richtig.
Nicht schlecht.
Das wissen die,
ich wollte gerade sagen,
alten Ötzi-Hasen.
Also ich glaube, für mich ist es leichter, wenn du die Höhe sagst und ich den Pass nennen muss, als jetzt so, ich wusste jetzt, Timmelsjoch ist so um die 2,5, aber so leicht drüber, leicht drunter.
Ja, aber dann ist ja gut, wenn es unterschiedlich ist, dann...
Ja, deswegen, also ich bin sehr stolz auf meine Fragenkategorie. So, dann geht's jetzt mit der nächsten Passhöhe weiter. 2757 Meter.
Stifsterjoch.
Richtig. Schlecht. So, jetzt da glaube ich, wie hoch ist der jedes Mal den Namen Angriliu?
Angliru.
Angliru. Angliru.
1850.
Na, nicht ganz.
Ne?
Also das ist ja eigentlich jetzt egal. Also ich kriege jetzt keinen Punkt, wenn ich es jetzt... Also ich weiß es eh nicht. Ich könnte jetzt einen Meter mehr oder einen Meter weniger sagen. Ich sage einen Meter weniger.
Nee, wir sind da, glaube ich, offiziell 1570 Meter.
Echt?
Also der ist gar nicht so hoch.
Der ist nur steil.
Der ist nur steil.
Einfach
aber
steil. Okay. Verdammt.
Genau. Aber kommen wir zum nächsten Berg. Und zwar 2645 Meter.
Galibier.
Richtig. Und eine Kategorie für dich gefunden, Moritz.
Das ist mein Ding. Jetzt muss ich so viel Vorsprung wie möglich herausfahren, in Anführungszeichen.
Ja, steht jetzt gerade 14 zu 14.
Ja,
also
ja.
Wir sind wieder gleich auf. Jetzt habe ich noch was speziell für dich, Moritz. Der Notschrei. Wie hoch ist der?
Ach so, ja. 1150.
1119, aber das würde ich jetzt in den Toleranzbereich gelten lassen.
31 Meter Unterschied sind Toleranz. Okay.
Ja, komm.
Ja.
Moritz guckt immer quer, wenn er hochfährt.
Ja. Er hat aber auch einen Vorteil. Er hat eine ganze Weile in Freiburg gewohnt.
Deswegen sage ich ja. So, jetzt das nächste. 1860 oder 1840 Meter. Gibt es unterschiedliche Angaben. Moritz?
Halb du es?
Richtig.
Hätte ich eh falsch gehabt.
Was wolltest du sagen?
Ich wollte Montirolo sagen. Weil der müsste auch so in der Range sein.
Der ist 1852.
Ja, ich glaube auch so in dem. Da habe ich auch lange auf den Höhenmeter geguckt, bis ich oben war. Wie viel können 50 Meter Höhenunterschied noch sein? Okay, komm zum achten Pass. Col d'Isoire. Moritz?
2360.
Boah, beeindruckend, sehr beeindruckend, richtig.
Ich hätte tatsächlich 2362 wäre meine Antwort gewesen, ich war zu langsam.
So, dann kommen wir zum 9. Pass. 1343 Meter. Das ist schwierig.
1343?
Genau.
Ist ja gar kein Pass. Das ist eine Schippe Sand.
Für dich.
Lohnt sich gar nicht, sich umzuziehen.
Ja. Kleiner Tipp. Er ist in den Vogesen.
Erik? Der Grand Ballon?
Richtig.
Das gibt jetzt einen halben Punkt, oder?
Ja, du hattest den Heimvorteil mit dem Notschrei. Also.
Ja, okay, gut.
So, und dann kommen wir zu Pass Nummer 10, dem Furka-Pass. Erik?
2275.
Nee, der ist 2400 und ein paar zerquetschte, aber ich weiß nicht genau, wie viel. 2436
wären es. Aber das finde ich schon...
Ich dachte, der wäre so knapp unter 2,3 und dachte, komm, du nimmst eine Zahl, die da einfach irgendwie so nah dran kommt und versuche im Toleranzbereich zu landen.
Kriege ich da noch den Gnadenpunkt?
Ja, komm, einen halben geben wir. Du machst hier komplett willkürlich die Punktevergabe.
Ja, ich merke schon.
Aber die Kategorie mag ich,
die ist cool. Mhm.
Also das Format entwickelt sich halt auch mit jedem Quizmaster weiter.
Ja, man muss mal gute Ideen haben.
Genau. Ist gut, ja.
So, dann kommen wir jetzt schon zur letzten Kategorie. Oder?
Das sind jetzt die Schätzfragen.
Das sind jetzt die Schätzfragen.
Okay.
Richtig.
Wir waren ja schon so ein bisschen jetzt in Richtung.
Zeit. Wir haben schon manchmal abgeschätzt.
Wir haben schon mal geschätzt, ja.
Genau. Zwischenstand: es steht 17,5 zu 15 für Moritz. So, dann kommen wir doch mal zu den Schätzfragen. Schätzfrage 1. Wer hat mehr Tour-Etappen gewonnen? Jens Vogt oder Toni Martin?
Toni Martin.
Aber das ist ja gar keine Schätzfrage, sondern... Also
ja, ist ja eigentlich auch auf Schnelligkeit, oder?
Wie könnte man das machen? Weil das wäre
ist ja eine Entweder-oder-Frage.
Schätzfrage wäre ja, wie viele Etappen hat der eine gewonnen? Ja. Wie viele? Wir könnten ja zwei draus machen, zwei Fragen. Wie viele Tour de France-Etappen hat Toni Martin gewonnen? Wie viele Tour de France-Etappen?
Ja, du machst so. Okay.
Ja, dann... Jetzt habe ich hier so gequatscht, aber leichter macht es das nicht.
Hast du Zeit geschunden?
Also bei Vogt weiß ich's. Ich fange mal mit Jens Vogt einfach an, der hat zwei gewonnen.
Ja. Yep. Punkt für dich.
Toni Martin hat vier gewonnen, sag ich.
Fünf.
Fünf ist richtig.
Nein. Ja, da waren halt auch wahrscheinlich Zeitfahren und einmal auf jeden Fall die Roubaix-Etappe,
die
Kopfsteinpflaster-Etappe.
Eine Vogesen-Etappe.
Ja, ja.
Und drei Zeitfahren.
Stimmt, die Vogesen-Etappe auch noch.
So, das gibt jetzt zwei Punkte für mich. Also
das heißt 0,5, nur noch Vorsprung.
17 zu 17,5.
Genau.
Ich bin wieder da.
Puh. So. Nächste Schätzfrage. Hoffentlich kann man diesmal wirklich schätzen, aber ich glaube schon. Ein einziges Mal besiegte Jan Ullrich seinen Rivalen Lance Armstrong bei einem Zeitfahren. Welchen Schnitt fuhr Jan Ullrich bei seinem Zeitfahrsieg über Lance Armstrong?
Es war ein Cup Découvert 2003 und es war...
49,5.
Sekunde, ich muss überlegen und rechnen. Er ist als einziger unter einer Stunde geblieben.
Was ihr alles wisst.
Ja. Er ist als einziger unter einer Stunde geblieben, aber wie lang war die Etappe? Du hast gesagt 49,5.
49,5. War halt damals lang die Zeit fahren, ne?
Es waren 47 Kilometer.
Dann war es 49. Wie schnell war das?
So ein Taschenrechner, Moritz.
Ja, dann war es 49,6.
Ich weiß es war nicht. 48,14. Hm. Er holte einen Vorsprung von 1 Minute 36 auf Lance Armstrong raus.
War so schon. Ich dachte auch, die Frage kommt jetzt, wie viel Vorsprung holt er raus? Und da wollte ich eine Minute 40 sagen. Ja. Aber das gibt jetzt den Punkt für mich, weil ich näher dran war. Oder?
Genau.
Ja. Yes.
Dann steht es jetzt 18 zu 17,5. Ah, wir sind auf jeden Fall sehr schön.
Das ist schon wieder mega spannend hier. Also egal, wie das aussieht.
Also ich glaube, mein Schwiegervater wird jetzt hochgradig enttäuscht von mir sein, weil der ist Mathematiklehrer. Und das mit der also du hast ja mit 47 hast du ja schon eine gewisse Größenordnung gegeben und da... Ja, habe ich beim Rechnen einfach jämmerlich versagt. Aber das ist nichts Neues.
Journalisten und Juristen sollen nicht rechnen, habe ich einfach mal gelernt. Nächste Schätzfrage. Zuletzt war es Düsseldorf, das den Grand Départ ausrichten durfte. Aber der wievielte war es?
Der wievielte Grand Départ in Deutschland?
Ja, schon.
Ich sag der dritte.
Das hätte ich halt auch gesagt und ich meine, das ist auch die richtige Antwort. Deswegen würde ich auch gerne sagen, der dritte.
Kein Punkt für niemanden, es war der vierte.
Der vierte?
1965 in Köln,
ja?
1980 in Frankfurt.
Frankfurt?
Das war Berlin noch. Und 1987 in Berlin.
Ja.
Deswegen war Düsseldorf 2000 das vierte.
Das vierte Mal.
Frankfurt hatte ich nicht auf dem Schirm.
Aber dann ist ja drei, was ich gesagt habe, näher dran als... Ich hätte auch drei gesagt von Erik.
Das ist dann der nächste halbe Punkt.
Das ist, jetzt bei 88. Das ist sehr diplomatisch.
Ich merke schon, Verhandlungsgeschick ist hier entscheidend.
Ich bin bestechlich und beeinflussbar.
So. Wir kommen gleich, Kantine. Ne?
Ja, ja. Ich hol zwei Nachtische.
Was du willst.
Genau. So, nächste Schätzfrage. Was kostet aktuell eine Superrekordkette?
Kette.
Eine Kette.
Kette.
Eine Campagnolo Superrekord-Kette. UVP.
UVP ist 65 Euro.
66.
Richtige Antwort, Moritz. Es ist 59 Euro.
So wie?
Ja. Ich nehme zwei.
Ich habe tatsächlich gerade in Kassettendimensionen gedacht und mein erster Impuls war so 300.
Nee, ich finde es erstaunlich, dass es von Campagnolo tatsächlich Superrekordketten gibt. Also die machen es ja immer noch so ihren Spaß, sich für jede Gruppe eine eigene Kette zu leisten. So, damit sind wir dann auch schon bei der allerletzten Frage.
Ach was.
Ja. Also ich kann nur noch ausgleichen.
Genau, es steht 19 zu 18. Boah. Und ich habe eine Schätzfrage, wo ich mir ein bisschen was drauf einbilde. Und zwar, man kann relativ gut schätzen. Also, wie viele Höhenmeter hat die 2024er Ausgabe von Lüttich-Bastogne-Lüttich? Ich hoffe, es ist eine würdige Abschlussfrage.
Also ich würde Moritz höflich den Vortritt lassen.
Ich sag 4.200.
Erik?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Rennen ist ja sehr lang mit über 260 Kilometern. Die Anstiege sind halt nicht hoch, aber da kommt natürlich was zusammen.
Aber ich habe auch gedacht, durch dieses Kontinuierliche kommt was zusammen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr sind und deswegen sage ich 4.201 Höhenmeter.
Und damit ist der Sieger Moritz! Denn es sind 4.097 Höhenmeter.
Krass.
Damit haben wir einen Sieger.
Ja, das ist ja jetzt perfekt, weil wir gesagt haben, der Sieger muss immer die nächste Sendung vorbereiten.
Genau.
Die nächste Quiz-Sendung.
Reiner
Zufall jetzt, aber tatsächlich wird diese Serie wird jetzt nicht unterbrochen.
Ich dachte schon, er merkt nie, dass ich ihn gewinnen lasse.
Nee, die im Nachhinein noch verhöhnt.
Ja. Ein würdiger Sieger, würde ich sagen. Ich hoffe.
Ja. Also diese Höhenmeter-Nummer, die ist mir sehr zu Pass gekommen.
Ja. Haha, zu Pass gekommen.
Bam!
Ja. Ja, cool. Also coole Fragen, coole neue Kategorie
mega.
Auch. Und da ist jetzt die Messlatte tatsächlich hochgelegt für die nächste Radsport Quiz-Show vom Faszination Rennrad. Mhm. Ich werde mein Bestes geben, würdige Fragen mir zu überlegen in den kommenden Wochen und Monaten. Machen wir wieder so in 3 Monaten oder so, gell?
Würde ich doch sagen, oder? Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe.
Erster Saisonsieg, Moritz.
Erster Saisonsieg,
meinst du, da folgen noch weitere? Also auf dem Rad?
Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, was die sagen, ob sie mitgeraten haben, wie viele richtige Antworten sie hatten. Mhm. Gilt natürlich wie immer gerne schreiben an podcast@roadbike.de.
Genau, du kannst ja auch Fragen sammeln. Obwohl, an die Adresse kriegen wir sie alle.
Ja, aber wir wissen nicht, welche Moritz. Also wenn ihr ganz viele Fragen schickt, dann sind so viele, dass der Christian und ich uns gar nicht so gezielt vorbereiten können. Und dann
ich glaub, so
ist es ja schon wieder.
In den Chroniken stecken noch so viele Fragen, die man stellen kann.
Ich mache einfach eine Instagram-Umfrage und ändere vorher das Passwort. Dann ist schön raus. Und
ja,
gut.
Also dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig mit unserem wunderbaren Roadbike-Pub-Quiz, Rennrad-Quiz. Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich verweise noch auf unser gedrucktes Magazin. Da gibt es zwar kein Quiz drin, aber könnten wir mal überlegen, ob wir das auch noch als Kategorie mal ins Heft bringen. Wir machen einfach die Quizfrage des Monats.
Oder was gab es früher noch? Alles Rubbelbild und alle möglichen Sachen, die man...
Ich weiß noch, wir hatten früher bei der Zeitung hatten wir eine Rubrik, die nannte sich Dalli-Klick. Das war so ein Foto, da waren so Kacheln drauf und irgendwie, gut, das geht bei einer Tageszeitung einfacher als bei einem Monatsmagazin. Aber jeden Tag wurde eine Kachel weggenommen und wer als Erster dann die richtige Antwort erkannt hat, was da drauf ist, eine Sehenswürdigkeit der Region oder sowas, der konnte sich dann melden. Könnten wir ja auch einführen. Wir waren einfach
ihn. Das ist natürlich beim Monatsheft, du hast es auch schon gesagt, das ist ein etwas zäher Prozess, aber...
Wir machen einfach mit Gäste klein, wir machen schöne Passfotos und machen dann so 6 Ausgaben lang immer dasselbe Foto mit einer Kachel weniger. Und wer als Erster weiß, welches es ist.
Ich glaube, wir hatten mal Guess the Climb auf unserem Instagram-Account. Da hatten wir das mal in so Stories. Hatten wir mal 5 Dinger oder so, ist auch eingeschlafen. Können wir vielleicht mal wieder reaktivieren.
Genau, aber auf jeden Fall lohnt das Heft auch sonst, glaube ich, sich das zuzulegen. Ihr könnt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook folgen, abonnieren. Alles mitkriegen, was bei uns so passiert und was ansteht. Genau. Also dann, ich bedanke mich bei meinen Kollegen Moritz und dem Versager Erik.
Moritz, noch einmal kurz in den Hintern getreten.
Wo ist der Betriebsrat?
Ja, 2 Ausgaben, noch keine hast du gewonnen, sag mal.
Stimmt. Na warte, beim nächsten Mal bist du fällig. Das kannst du aber wissen.
Ich gehe mit 0 Punkten raus. Also
vielen Dank an den Quizmaster und vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und genau, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.